Es freut mich, dass wir in dieser Reihe des großen Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christus und Satan ein neues Kapitel eröffnen können, und zwar der Sieg in der Wüste. Wir wollen heute betrachten den Grund, warum eine Erlösung nur vom Himmel möglich war, warum Gott Mensch werden musste, um den Menschen aus seiner Not zu retten, um dem Menschen eine Möglichkeit zu geben, diesen Kampf, den wir gesehen haben, gegen sich selbst zu gewinnen und aufzuhören zu kämpfen mit anderen Menschen. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir verstehen müssen, ist einmal, wohin hat uns der Fall, der Sündenfall von Adam und Eva geführt, den wir alle als Erbe übernehmen in einer sündigen, verirrten Natur, indem wir die Dinge nicht mehr sehen, wie sie sind. Und dass wir verstehen, was mit uns passierte durch den Sündenfall mit den Menschen. Und dass wir auch sehen, was ist notwendig, damit wir wieder erlöst werden können. So lasst uns das in einem hoffentlich sehr übersichtlichen Art und Weise versuchen zu erkennen und zu studieren. Und nicht vergessen, in Lukas 19,10 steht, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ist mir wichtig, dass wir den Ursprungszustand des Menschen verstehen, als er geschaffen worden ist. Als der Mensch geschaffen worden ist, da gab es für ihn eine klare Funktion, eine klare Gesetzmäßigkeit in seinem Herzen. Und wir gucken uns jetzt nur die Gesetzmäßigkeit des Herzens an. Wir vergessen alles, was drumherum ist, aber einfach zu sehen, was ist in der Tiefste des Menschen gelegt worden, wie er funktionieren soll. Und dort hat Gott ihn so gemacht, dass Gott die Quelle ist, woher sich der Mensch, ja, woher der Mensch nehmen muss. Und er wurde aber nicht gemacht, um Gott sozusagen anzubeten, um zu nehmen, sondern der Mensch wurde gemacht, um zu geben. Dafür hat Gott ihm eine Natur zur Verfügung gestellt, die Welt sozusagen, die Mitmenschen, die Tiere. Er sollte durch sein Dienen der Welt das Leben sozusagen erhalten. Er sollte der Kanal Gottes sein, damit hier auf dieser Erde Leben ist und erhalten wird. Er war sozusagen der Link zwischen dem Leben, das aus Gott kommt, und der Mensch sollte es nehmen und sollte es über sein Handeln der Welt geben, und damit wäre diese Erde und alles wunderbar erhalten geblieben. Alles, was auf dieser Erde am Leben und wie es funktionieren sollte, wurde an den Menschen gebunden. Der Mensch war es, der hier der Weg, der Kanal war für das Leben Gottes, das durch ihn an alle kommen sollte und erhalten werden sollte. Gott hatte ihn deshalb zum Herrscher eingesetzt, zum Diener, zum Spenden der Liebe Gottes, die hier rauskommen sollte. So, und jetzt fällt der Mensch in Sünde und etwas in seinem Herzen passiert. Die Funktionen, so wie Gott es gemacht hatte, verändern sich. Und ich versuche das zu malen, so dass das jetzt überdeckt wird durch eine andere Philosophie, durch eine andere Idee, so dass der Mensch nicht mehr sieht, wozu er, wie die Realität tatsächlich ist. Hier kommt der Mensch und sagt, ich bin Gott. Und da er sagt, ich bin Gott, ist das Geben nicht mehr am Ende, sondern er handelt so, dass er gibt zuerst, er denkt, er hat ja was zu geben, aber dann ist es so, dass er ja das Nehmen auch braucht und so nimmt er. Aber von wo? Er macht sich die Erde jetzt nicht untertan, um ihr zu dienen, sondern er kommt und, wenn das die Welt ist, die Mitmenschen, da ist sein Egoismus jetzt so gemacht, dass die ihm geben sollen, dass die ihn jetzt lieben sollen. Er soll bekommen von der Welt und von den Menschen. Er gibt zwar ihr etwas, aber er ist jetzt nicht mehr ein Diener sozusagen, der Gottes Liebe weitergibt, sondern das ist jetzt der pure Egoismus, der hier zum Tragen kommt. Und der Stolz. Und das führt natürlich durch dieses Anti-Verhalten, durch dieses Abgeschnittensein von Gott, führt das natürlich zum Tod auf dieser Welt. So, das ist jetzt die Veränderung, die in den Menschen stattgefunden hat. Als Adam gesündigt hat und Eva hat vor ihm, und als Adam das getan hat, dann wurde in ihrem Leben das, was einmal selbstverständlich war, die Beziehung zu Gott, die Quelle des Lebens, das Bewusstsein, ich bin ein Geschöpf und ich bin da, um zu dienen, um die Liebe Gottes weiterzugeben, verschwand. Und jetzt hatte er eine völlig neue Idee von sich selbst. Er war nicht mehr Geschöpf, er war jetzt Gott. Und jetzt war er natürlich in dieser Natur von Gott völlig abgeschnitten. Das hier zeigt, dass der Mensch vom Leben abgeschnitten ist und damit ist auch die ganze Welt vom Leben abgeschnitten. Alles, was auf dieser Erde ist, ist dem Tod geweiht, aufgrund dessen, dass derjenige, der der Kanal sein sollte für das von Gott nehmende Leben und es weiterzugeben an den Rest, und diese Kette sollte ja fortgesetzt werden durch die Tiere zu den Pflanzen, und so war das ein harmonisches Miteinander, eine harmonische Abhängigkeit, aber sie war alle letztendlich in Gott angebunden. Aber wenn jetzt Gott der Lebensspender ist und der Kanal des Lebens für die Erde abgeschnitten ist, gibt es kein Leben mehr. Deshalb sterben die Tiere, deshalb sterben die Pflanzen, deshalb haben wir auf dieser Welt das Chaos, weil die Verbindung zu Gott abgebrochen wurde und es nicht mehr möglich war, diese Verbindung aufzubauen. So, der Tod ist eine Folge des Abgekoppeltseins von Gott, von der Quelle des Lebens. So, der Mensch, das Leben auf dieser Welt ist also nicht mehr möglich, weil es von der Quelle abgekoppelt ist. Und es wäre so immer geblieben, hätte Gott nicht eine Möglichkeit gehabt, die Verbindung wieder herzustellen. So, lasst uns die, es sind drei Punkte, die ich so aufschreiben möchte, die eine Folge sind des Fallens in die Sünde. Der erste ist, der erste Punkt ist, den ich aufschreiben möchte, ist abgekoppelt, getrennt. Von Gott. Getrennt. Durch diese Trennung von Gott, sie ist auch nicht mehr rückgängig machbar. Durch diese Veränderung ist die Wahrheit, die Realität, wie sie wirklich ist, abgedeckt. Der Geist des Menschen, wenn er handelt, sieht er sich nicht mehr als Geschöpf. Er sieht sich als Gott, er sieht sich als Schöpfer, er sieht sich als der die Liebe macht. Er ist völlig blind gegenüber sich selbst. Er ist abgekoppelt von Gott, getrennt von ihm. Er ist durch die Trennung von ihm, ist der Mensch auch gleichzeitig, ich würde sagen, völlig im Selbstbetrug, in der führt zur Selbstzerstörung. Und der dritte Punkt ist, er ist jetzt nicht mehr ein freies Wesen, wie er vorher war. Er ist ein Sklave. Satan. Er ist nicht mehr in der Lage, ihm zu widerstehen. Der Böse hat Eingang zum Herzen des Menschen, wie er will. Der Mensch ist ein Sklave des Bösen geworden. Freiheit? Null. Keine Freiheit mehr. So, das müssen wir uns klar machen und vor Augen führen. Wenn wir geboren werden auf dieser Welt, jeder Mensch wird er abgekoppelt von Gott, geboren von dem Herzen, wie er ist. Er lebt in einem Selbstbetrug, dass er das Leben in sich selbst hätte. Er ist blind gegenüber der Realität. Er denkt sogar, dass er frei ist. Und er wird geboren in der Sklaverei des Bösen, ohne eine Möglichkeit zu haben, wieder von sich aus in die Freiheit zu kommen. Das ist das, was ich versuche, jedem meiner Patienten anhand der Krankheit zu zeigen. Wir sehen nicht unseren eigenen Betrug. Wir sehen nicht, dass unsere größte Not Gott ist. Und wir sehen nicht, dass wir, wenn wir das Bedürfnis von anderen holen wollen, uns selbst zerstören. Die Mutter erkennt nicht ihre Abhängigkeit von ihrem Kind, wenn das Kind nicht tut, was sie soll. Sie wird nervös, sie schreit, sie kommt außer Kontrolle und erkennt nicht, dass das Gefangenschaft ist und nicht Freiheit. Wir würden heute wahrscheinlich auch sicherlich nicht leben auf dieser Welt, hätte Gott nicht einen Erlösungsplan gehabt, falls der Mensch sündigen sollte, dass er ihm aus dieser unmöglichen Situation, wo er hineingefallen ist, wieder heraushelft. Und das ist das, was, warum Christus Mensch werden musste. Warum Gott, warum der Sohn Gottes, der vor Ewigkeit beim Vater ist, warum er inkarnieren musste. Warum musste der Mensch werden? Weil im Menschen etwas so kaputt war, dass ihn zu Gott nicht mehr verbinden konnte. Er war dem Selbstzerstörung und alles, was um ihn herum ist, zerstört der Mensch. Guckt euch doch an. Guckt euch die Kinder an, wie sie spielen, wie sie mit Spielzeugen umgehen, wie das Verhalten des Menschen ist. Es ist ein selbstzerstörendes und es zerstört alles rundherum. Das Chaos, das wir haben, ist das. Und wäre die Gnade Gottes nicht da, wäre schon alles längst zerstört. Der Mensch hätte sich den Ast, den letzten, vom Baum abgeschnitten und wäre nicht mehr existent. So, der Plan Gottes ist einer, der etwas fordert, etwas Unmögliches wieder möglich macht, dadurch, dass Gott Mensch wird. Das müssen wir verstehen. Die Inkarnation, das Kommen Christi, ist eine absolute Notwendigkeit, dass der Mensch aus der Blindheit und aus der Folge der Blindheit wieder herauskommt. So, wenn wir das erstmal realisieren, wie hilflos verloren wir sind, dann können wir auch schätzen, was Gott getan hat und noch tut durch den Geist Christi in unserem Herzen, damit wir befreit werden. Es ist mir also wichtig, dass unser Verständnis uns deutlich wird, wo unsere Not liegt. Und jetzt muss Gott Christus Mensch werden und er muss etwas im Menschen tun, das der Mensch für sich selber nicht tun kann. Und da Gott den Menschen so gemacht hatte, dass er sich vermehrt aus zwei Teilen, aus Mutter und aus Vater, also aus Mutter und Vater, und dadurch eins wird, so konnte er ein Mittel finden, wie der Sohn Gottes inkarnieren konnte. Das heißt, dass er Mensch wurde, um das Verhältnis, um die Beziehung zu Gott wieder aufzubauen. Und so kam Jesus Christus auf diese Welt. Und er war ganz Mensch. Ich rede hier von ihm nur als Mensch. Er hatte seine Gottheit abgelegt, verhüllt in die Menschenhülle. Wer auch immer das ist, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nur so sagen, wie es ist. Wenn wir jetzt sprechen von Christus, dann sprechen wir von ihm als puren Menschen. Ja, als 100% Mensch. Christus als Mensch. Wir sprechen hier nicht von seiner Gottheit, die er abgelegt hat. Darum geht es uns nicht. Und als Mensch hatte er aufgrund seiner Geburt, aufgrund dessen, dass er von seinem Vater kam, als zur Hälfte und die andere Hälfte von der Mutter, so hatte er in seinem Geist eine zweifache geistige Natur. Und diese zweifache geistige Natur war, dass er auf der einen Seite war hier Gott, für ihn die Quelle, wo er als Mensch nahm. Und hier waren die Mitmenschen, hier war sein Geben, Und das Geben war für die Welt. Er sagte, ich bin gekommen, um zu erlösen, was verloren ist. Mitmenschen. Er kam mit der Liebe Gottes, um hier das Leben zu bringen. Er hatte also die göttliche Natur, das heißt, er hatte eine in seinem Geist, eine, das, was er von seinem Vater geerbt hatte, eine Klarheit, wer er ist. Und die Klarheit, wer er ist, war, ich bin ein Geschöpf. Das war in Christi Geist fest verankert. Das war sein Erbe, das er hatte von seinem Vater. Und durch dieses Erbe war er an den Vater sozusagen gebunden. Es war keine Unterbrechung. Christus war durch die Seite, die er von seinem Vater geerbt hatte, mit Gott verbunden. Und mit der Seite, die er von der Maria geerbt hatte, mit der Idee, ich bin Gott, ich gebe, um zu nehmen. Das heißt, die Welt muss mir dienen. Die Mitmenschen. Hier, sie müssen mir was geben, ich will bekommen. Dies durch diese Natur, die er von der Maria geerbt hatte, war Christus quasi in einer Person mit dem gefallenen Menschen verbunden. So konnte einem gefallenen Wesen die Verbindung zu Gott wiederhergestellt werden in Christus allein. Wäre er nicht vom Himmel gekommen, wäre er nicht aus dem Vater als Mensch geboren und sicherlich, er musste ja mit dem gefallenen Menschen eine Beziehung aufbauen und diese Beziehung baute er auf in sich selbst. Deshalb ist die Möglichkeit, dass ein gefallener Mensch wieder mit Gott in Verbindung kommt, allein durch Christus, weil in Christus war die Verbindung mit Gott wiederhergestellt. So, das ist der erste Punkt. Es gibt keine Erlösung für den gefallenen Menschen, ohne dass die Verbindung zu Gott wieder hergestellt wird. Und sie wurde in Christus wiederhergestellt. Dieses Opfer, das Christus brachte, dieses Kommen nach 4000 Jahren, nachdem der Sündenfall passiert war, ist so gültig, wie wenn es schon von Anfang an da gewesen wäre. Als Christus das Lamm schlachtete und ihnen Kleider machte, dann war es genau das, der Wiederaufbau der Verbindung zu Gott. Das ist das, was wir verstehen müssen. Durch die Trennung von Gott, dadurch, dass wir unmöglich mit dieser Natur je zu Gott kommen können, hat Gott zwei Dinge zusammengebracht. Wie er das getan hat. Ja, es geht trotzdem nach einem Erbgesetz. Und Gott bricht auch hier nicht das Erbgesetz. Was er aber macht, ist, er kommt vom Himmel in seinem Sohn und verbindet jetzt die Welt mit sich selbst, so dass dem Menschen eine Chance gegeben wird, durch das Zerstören dieser Natur eine erneute Möglichkeit gibt, wiederhergestellt zu werden in das Ebenbild Gottes. Wieder zu wissen, dass er ein Geschöpf ist und kein Gott. Wieder zu wissen, welches sein Auftrag ist. Nicht, er will nicht bedient werden, sondern er wird dienen. Das ist das, was wir allein durch Christus wieder in unser Leben hineinbekommen. Er ist es, der die zwei Naturen verbindet, den gefallenen Menschen mit Gott verbindet. Aber was ist jetzt die Aufgabe Christi? Hat er jetzt, reicht es, dass er in ihm jetzt das Ganze verbindet? Wenn das ist nur, wie soll ich sagen, das Mittel, die Verbindung, damit das Böse wieder weggetan werden kann und das Gute, das Reine wieder da ist. So, jetzt fehlt mir an der Tafel, aber ich möchte es hier unten darstellen. Als Gott den Adam schuf, da hatte der Adam und musste der Adam, weil die Sünde schon existierte im Universum, eine Glaubensprüfung bestehen. Er sollte seine Abhängigkeit zu Gott erkennen. Und wäre er hier in diesem, wenn das der Adam ist, der sollte hier einen Weg gehen bis hierher, und hätte er hier den Glauben behalten, wäre sein Vertrauen zu Gott unverändert gewesen, dann hätte der Adam hier das ewige Leben gehabt. Nichts mehr hätte es gefährdet, der Baum wäre weg gewesen und es wäre nie mehr eine Frage aufgetreten, der Treue oder Nichttreue zu Gott. Die Frage wäre für immer im Leben des Adam beendet. Aber wir wissen, dass der Adam fällt, und er fällt in diesen Zustand und kann dann nicht mehr herauskommen. Und so kommt jetzt Christus, der, ja, diese zwei, nicht wie ich's, jetzt kommt Christus und er kommt an dieser Stelle, wo Adam gefallen ist. Und er kommt und beginnt hier erneut. Er muss jetzt diesen Weg gehen, um das ewige Leben für den Menschen zu sichern. Er muss die Treue zu Gott beweisen. Und er muss nicht nur die Treue zu Gott beweisen, er muss auch die sündige Natur abtöten. Sie muss vom Menschen wieder getrennt werden, so wie im Opferdienst dieses Fett gelöst werden musste komplett. So musste Christus in seinem Leben die sündige Natur komplett lösen, komplett entfernen. Er hat nie gesündigt, er hat immer die Verbindung zum Vater gehalten. Und deshalb konnte er diese sündige Natur letztendlich am Kreuze töten. So, Christus kommt einmal, um den Weg Adams zu Ende zu gehen. Aber er kommt auch, um die sündige Natur abzutöten. Das, was die Verbindung zu Gott für immer gestört hat, muss entfernt werden aus dem Menschen. Und das ist natürlich letztendlich die Befreiung aus der Sklaverei Satans, so dass wir auch den Weg, den Christus für uns gegangen ist, dass ich ihn auch gehen kann. Und das sind ein paar überblickliche Gedanken, dass wir verstehen, worum es geht. Und jetzt sehen wir das Leben Jesu an. Er kommt auf diese Welt, kommt hier in diesen Kampf hinein. Er hat einerseits die Verbindung zum Vater und andererseits die Verbindung zu Menschen. Und Ellen White beschreibt es so wunderbar. Sie sagt, bis Christus Mensch wurde, hat Gott durch Christus die Gnade gegeben, den Menschen, bevor er kam, bevor das Ereignis tatsächlich wurde. Aber als er Mensch wurde, kommunizierte Gott mit der Menschheit in Christus. Weil jetzt war Christus der Mensch und so war eine wieder direkte Verbindung zwischen Gott und dem Menschen aufgestellt. Diese Verbindung konnte nur in einem reinen Leben hergestellt werden. Hätte Christus gesündigt, hätte er gewählt zu fallen, also hätte er gewählt, hätte sich täuschen lassen von dem Bösen, dann wäre die Verbindung abgebrochen und der Mensch wäre nicht mehr erlösbar gewesen in keinster Weise. Deshalb schauen wir uns Jesus an in der Wüste, in seiner sogenannten ersten Versuchung. Nicht, dass er nicht versucht wurde, als er aufgewachsen ist als Kind, aber als er getauft wurde, als er eintrat in den Dienst, sozusagen in diesen Dienst des Vermittlers zwischen Gott und dem Menschen, als er eingesegnet war, das Werk, weshalb er gekommen war, zu tun, da begann der große Kampf, der wirkliche Kampf in seinem Leben. Und der wird uns veranschaulicht, wird uns gezeigt, nicht damit wir nur ihn wissen, sondern dass wir auch in derselben Art und Weise, wie Christus es getan hat, wir es auch tun können. So schauen wir Jesus an in der Wüste. In der Wüste kommt der Böse. Und die Versuchung in der Wüste ist ein fast 1:1 Wiederholung der Versuchung in Eden. Nur, dass jetzt hier ein 40 Tage geschwächter Heiland der Welt ist. Er ist als Mensch dem Hunger ausgesetzt. Er ist als Mensch da, abhängig von Gott, dass er ihm das tägliche Brot gibt. Und er hat jetzt 40 Tage gefastet, war in einer wunderbaren Beziehung zu Gott. Und jetzt kommt der Versucher und versucht ihn an derselben Stelle. Er sagt, bist du Gottes Sohn? Oder wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brote und iss, damit du überlebst. In Eden war es die Anziehung der Neugier, was den Appetit erregte. Hier war es der fast verhungerte Heiland, der auf Gott vertrauen muss, dass er ihm was gibt zu essen, der ja zurückgreifen könnte auf seine göttliche Natur, die er ja verborgen hatte im Menschen, und sich Brote machen, um zu leben. Ihr seht, die Versuchung, die an Jesus herantrat, war eine Unabhängigkeitsversuchung. Satan suggerierte dem Heiland, du kannst dir doch selber helfen, du willst doch nicht warten, dass Gott dich erlöst. Du bist doch Gottes Sohn, oder nicht? Und als Sohn Gottes hast du doch dieselbe Fähigkeit, dich am Leben zu erhalten. Aber er hatte doch die Sohnschaft in dem Sinne zur Seite gelegt. Er hatte seine göttliche Natur in dem Sinne verborgen in dieses Menschliche hinein. Es sollte nicht zum Vorschein kommen. Sie sollte nicht wirken zu seinen Gunsten. Er sollte als Mensch in völliger Abhängigkeit zu Menschen, zu Gott stehen. Und jetzt ist Christus da und er hat seine zwei Möglichkeiten. Aber er hätte auch in dieser Natur, die Adam hatte ja vor dem Sündenfall, genauso in die Falle gehen können. Die Engel haben gesündigt ohne sündige Natur. Wir sind nur so geboren in dieser sündigen Natur und können nicht anders und müssen sie erstmal weg und müssen die kriegen, damit wir das überwinden. So, Christus wird also angefochten und er kann in beide Naturen oder er kann in die Sünde fallen. Er könnte denken, tatsächlich, was mache ich, wenn ich sterbe? Habt ihr das schon mal gedacht? Das denkt jeder Mensch. Wenn er mal in einer Notsituation ist, denkt jeder, was mache ich, wenn ich jetzt sterben sollte? Und so suggeriert ihm der Böse und sagt, du kannst dir doch helfen. Aber Jesus antwortet. Und seine Antwort ist eines der bezeichnendsten Antworten, die uns so viel Licht geben könnten, wenn wir es doch begreifen würden. Jesus antwortet, der Mensch, ich, der Mensch, lebe nicht vom Brot allein. Ich lebe aus dem Wort Gottes. Und das sind die 10 Gebote, das ist die Abhängigkeit des Nehmens und Weitergebens der Liebe an die anderen. Das ist das Leben. Ich lebe aus dem Worte Gottes. Ich habe nicht das Leben in mir selbst. Ich muss es vom Vater nehmen und es weitergeben. Als Mensch hat keiner das Leben in sich selbst. Wir haben auch die Liebe nicht in uns selbst. Wir müssen sie nehmen. Wir sind es gebaut so, dass unser Geist es nimmt und es weitergibt und dadurch leben wir. Das ist das Gesetz des Lebens, das ich versuche in meinen Vorträgen immer deutlicher, hoffe ich, zu erklären, damit wir verstehen, wie Gott uns gemacht hat. Jesus sagt, ich bin Mensch und ich bin zwar abhängig vom Essen, weil das ist die Chemie, das ist die unterstützende Kraft, aber das Leben besteht nicht allein darin, das Leben besteht in meiner Beziehung zu Gott. Und wozu du mich verführst, ist, aus der Beziehung herauszukommen und mir selbst zu helfen, wobei ich ja doch keine Kraft in mir habe als Mensch, mir Brote zu machen. Ich bin angewiesen, dass mein Vater es mir gibt. Unser täglich Brot gib uns heute. Was ist das für eine Haltung? Was ist das für ein Gebet? Ist das ein Gebet, ich mache mir mein Brot selbst? Ist es das? Oder ist es die Anerkennung in unserem tiefsten Sein der Abhängigkeit, dass der Vater uns füttert, dass der Vater sozusagen das Brot uns gibt, er lässt es vom Himmel kommen. Ich muss es sammeln, ich muss es nehmen und muss es essen. Aber ich bin abhängig, dass es da ist. Ich kann nicht aus Steinen Brot machen. Dafür bin ich als Mensch nicht geeignet, weil dann bräuchte ich doch den Vater nicht mehr. Dann wäre ich ein unabhängiges Wesen gegenüber dem Vater, was das Brot anbelangt. Christus wird dort versucht, wo der Ursprung der Versuchung ist der Unabhängigkeit. Satan wollte unabhängig werden. Er wollte sich selbst das Brot backen, wenn ihr so wollt. Er wollte der sein, der aus sich selbst lebt, was ja völlig absurd ist und nicht geht und irrational. Der Mensch macht dasselbe. Er hört auf die Schlange und denkt, er könnte sein wie Gott, unabhängig. Er könnte nicht von ihm nehmen, er könnte irgendwo anders nehmen und dennoch leben. Das ging nicht, das geht nicht. Also muss der Mensch, muss Christus in dieselbe Versuchung hineinkommen. Es ist die erste, die wichtigste, die basale Anfechtung in einer Situation der Not, musst du dir selber helfen. Wüsstest du, dass du dir nicht selber helfen kannst, bleibst du in Ruhe und sagst, ich lebe aus dem Wort Gottes, ich lebe aus seiner Verheißung, ich lebe aus ihm. Christus wurde versucht, aus der Abhängigkeit zu Gott in die Unabhängigkeit zu Gott zu kommen. Das ist die Ursünde. Das ist das, was absolut unmöglich ist, dass ein Geschöpf unabhängig wird. Das ist ein Betrug ohne Ende, das heißt ohne Maßen. Das ist ein Betrug, der nicht geht. Und mit diesem Betrug kommt die List des Bösen in einer Situation, die ja so vordergründig sehr attraktiv war, ja, sehr opportun. Es war jetzt die Möglichkeit da, in der Schwachheit, dann, wenn man müde ist, wenn man nicht mehr richtig denken kann vor Schwäche, dann kommt der Versucher an den Heiland und will ihn aus seiner Unabhängigkeit von Gott, aus seiner Verbindung zu Gott reißen. All das ist alles. Jede Anfechtung muss irgendwo als Wurzel diese Wurzel haben. Jede Anfechtung muss uns aus der Abhängigkeit zu Gott herausbringen. Wir sind ja schon unabhängig dadurch, dass wir so geboren werden, aber Christus war ja zur Hälfte nur so geboren. Er kam und wusste von seiner Abhängigkeit zu Gott und er ist in dieser Abhängigkeit geblieben, weil er wusste, wer er ist. Und er hat sich entschlossen, und wenn ich sterbe, ich bin ein Geschöpf, ich kann mir in keinem Falle Steine, Brote machen aus Steinen. Ich kann es nicht. Obwohl er ja es hätte können durch seine göttliche Natur. Aber wir als Menschen, wie viel können wir das? So die erste Versuchung und dann alle anderen Versuchungen kommen immer an diesen, sie hängen sich immer an diesen Punkt auf. Auf der Zinne, auf dem Tempel. Jetzt soll wieder Christus etwas tun, um Gottes Handeln herauszufordern. Aber es wäre nicht ein Vertrauen zu Gott gewesen, sondern ein Misstrauen an Gott. Es wäre wiederum ein Schritt aus der Abhängigkeit von Gott heraus, etwas zu tun, was ich anderswo nehme zu tun und nicht aus Gott selbst. Dasselbe Muster. Ja, prüfe doch Gott. Er hat dir doch verheißen. Lass dich doch fallen. Spring hinab, weil dir kann ja nichts passieren. Aber hat dir Gott den Auftrag gegeben zu springen? Das fragt sich natürlich nicht. Es gibt so viele Menschen, die in dieser Versuchung fallen. Sie denken, Gott hat ihnen Auftrag gegeben oder sie suchen sich was aus. Sie suchen sich vielleicht auch einen Bibeltext oder 10 Bibeltexte aus und sie springen hinein und das Ganze funktioniert nicht, weil sie haben es nicht aus Glauben getan. Sie haben sich nicht rückversichert, ist das Gottes Willen, was ich jetzt tun soll? Dann weiß ich, wird er mich auffangen. Aber tue ich das aus mir heraus, aus meiner Blindheit oder weil ich vertraue auf die Worte eines anderen, der mir sagt, na ja, schau mal, das wäre doch gut und du hast doch die Verheißung Gottes. Nein, nein. Habe ich den Auftrag? Gehe ich zu Gott und sage, okay, Herr, ist das jetzt das, was du willst, dass ich tue? Und wenn wir so denken würden, dann würde die Anfechtung des Misstrauens an Gott, der Unabhängigkeit von Gott letztendlich nicht, keine Macht haben. Jesus hat keinen Auftrag vom Vater bekommen, von der Zinne zu springen, vom Dach des Tempels. Wer auch hinaufgeführt hat in der Böse, aber er hat doch keinen Auftrag bekommen, das zu tun. Also ist doch ganz deutlich, ich werde doch Gott nicht versuchen. Ich werde doch jetzt nicht etwas tun, ohne mich von ihm rückzuversichern, dass das sein Wille ist und einfach mich in die Not zu stürzen, denkend, sozusagen anmaßend, er wird schon sein Versprechen halten. Nein, Gottes Versprechen sind gebunden an die Bedingung der Abhängigkeit, an das Nehmen, um zu geben. Ich muss wissen, das, was ich tue, ist Gottes Wille. Dann ist mir alles sicher. Das ist so wichtig zu verstehen. Wiederum, die zweite Anfechtung ist wiederum hinaustreten aus seiner Abhängigkeit zu Gott. Wieder etwas zu tun, wo er Gott nicht untertänig ist, wo er nicht von Gott nimmt. Und dann kommt die dritte Anfechtung, die sich für mich einfach die einfachste oder die eindeutigste ist, die recht plump ist, würde ich sagen, dass er ihm die ganze Welt zeigt und sagt, ich gebe es dir, wenn du von mir nimmst. Also sie sind ja mein, oder? Waren die Reiche der Welt, dem Bösen? Er hatte die Stelle Adams genommen und damit dachte, hat er natürlich hier gewirtschaftet auf dieser Welt, er hat vieles zerstört. Er zeigt aber natürlich Christus die Schönheiten, die er noch nicht zerstören konnte, weil Gott seine Hand darin hielt und sagt, das alles ist mein. Nimm doch von mir und es gehört dir. Und Jesus hat verstanden, was Anbetung ist. Anbetung ist Nehmen. Anbetung ist von sich nach dem richten, der dir etwas anbietet. Jesus sagt, du sollst Gott, den Herrn, allein anbeten. Das heißt, du sollst von Gott, dem Herrn, allein nehmen. Er allein, von ihm sollst du nehmen. Das ist der Ort. Denn das Reich dieser Welt, mein lieber Satan, gehört dir nicht. Sie gehören meinem Vater. Und ihn bete ich an, damit ich das Verlorene wieder zurückgewinnen kann. Christus überwindet im Kampf mit Satan die Stelle, wo Satan selbst gefallen ist. Und er überwindet es. Er wird versucht, aus der Beziehung zu Gott herausgerissen zu werden. Aber der Böse hat keinen Erfolg damit. Weil er bleibt in dem vollen Bewusstsein, wer er ist. Ich kann aus mir selbst nicht tun. Ich bin abhängig von meinem Vater zu nehmen. Ich werde mir weder Brote machen und zurückgreifen auf meine göttliche Natur, die ich hatte bei dem Vater vor der Inkarnation. Ich werde nicht mich versuchen, etwas zu tun, was ich nicht kann als Mensch. Ich kann keine Steine zu Brot machen. Es ist unmöglich, deshalb bleibe ich und lebe ich aus dem Worte Gottes, das ich von ihm nehme, seinem Gesetz. Ich werde nicht tun, das, was mir irgendjemand sagt und mir beauftragt, auch wenn er mir einen Bibeltext und eine Verheißung vor die Füße wirft, sondern ich werde mich rückversichern, Herr, was ist dein Wille, dass ich tue? Ich werde nicht in der Anmaßung vorwärts gehen, ohne zu wissen, der Auftrag ist des Herrn. Und den Schritt, den ich tue, tue ich, weil ich von ihm genommen habe und nicht in Anmaßung oder auf Anraten eines anderen Menschen. Das ist eine Versuchung, die so häufig heute stattfindet. Die Menschheit ist so voll davon, dass wir hören, was uns die Leute sagen, ja, mach doch mal das oder probier doch mal das. Ich will nicht sagen, dass Gott durch einen Menschen einen guten Rat geben kann, aber bitte, derjenige, der ihn hört, muss sich doch rückversichern und sagen, Herr, ist das dein Wille? Ist das wirklich das, was du willst, dass ich tun soll? Und wenn es wirklich Gottes Wille ist, tust du es, auch wenn es dir ein Mensch geraten hat, weil du erkannt hast, dass es Gottes Stimme ist, dass Gott durch diesen Menschen zu dir gesprochen hat. Aber du kannst doch nicht das Wort eines Menschen einfach so nehmen, ohne es vorher gründlich in deinem Herzen zu prüfen und Gott zu bitten. Wir gehen so viel auf Empfehlungen von anderen. Die Welt liegt in dieser Empfehlungssituation und wir prüfen die Dinge nicht. Oh mei, wenn jemand eine schlechte Meinung über jemanden hat und jemand ist vielleicht gut befreundet mit dem und dann sagt er ihm seine schlechte Meinung, dann prüft er nicht mehr, sondern glaubt und geht danach. Er nimmt nicht von Gott, er nimmt von einem Menschen, er lebt in Sünde und in Übertretung des Gesetzes, gibt sich aber dessen gar nicht Rechenschaft, dass er in Unabhängigkeit von Gott lebt, wenn er sich richtet nach dem Rat eines Menschen, ohne zu prüfen, ob es der Rat Gottes ist oder nicht. Und die Prüfung, uns werden die Reiche dieser Welt gezeigt und wir in unserem irrtümlichen Leben sehen nicht, dass diese Reiche dieser Welt nicht dem Bösen gehören. Wir sehen nicht, dass wir sie uns auch selbst nicht aneignen können, weil wir denken, ah ja, 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 ich muss das alles haben, muss das alles sammeln, ich muss das alles für mich zusammenlegen. Nein, die Welt hat dem Geiste eines Geschöpfes Gottes nichts zu bieten, weil das Geschöpf Gottes muss, der Geist eines Menschen muss von Gott abhängig sein, weil Gott gehört alles. Also, wenn ich zu Gott gehe, ihn von ihm nehme, mich nach ihm richte in meinem Handeln, dann liegt mir alles zu Füßen. Der Vater hat gesagt zu dem Sohn, der zu Hause geblieben ist, mein Sohn, alles, was mein ist, ist auch dein. Aber der Sohn war nicht in diesem Sinne. Er sah sich nicht als Sohn, er sah sich als Diener, als Sklave, der nur etwas bekommen wollte, der aber mit dem Vater nicht eins war. Der Sohn, der zu Hause geblieben war, war getrennt von seinem Vater, genauso wie der Sohn, der weg war. Und Jesus erzählt diese so tiefsinnige Geschichte, um uns klar zu machen, den furchtbaren Zustand eines Menschen und den Selbstbetrug, in dem er sein kann. Die Verbindung zum Vater ist, mir ist alle Zugang zu allen Schätzen offen. Ich muss gehen, es nehmen, damit ich es dann anwende für den Zweck, den ich gemacht wurde. Wir werden in den nächsten Betrachtungen in dem Kampf weiterschauen und ihn vertiefen und das Kreuz und die ganzen Dinge, die noch inbegriffen sind in diesem großen Kampf. Aber lasst uns das heute verstanden haben und mitnehmen. Ein Mensch, als er gefallen ist, hat er keine Chance mehr, zurückzukommen. Er ist getrennt von Gott. Er ist ein Sklave des Bösen und denkt, er ist frei. Er lebt in einem Selbstbetrug. Und Gott muss durch die Konsequenzen, die er ihm gegeben hatte, mit dem Raustun aus Eden und so weiter, die wir gesehen haben, ihm helfen zu erkennen, auch mit dem Tod, mit der Krankheit zu sehen, Mensch, du bist begrenzt, du bist nicht Gott, du lebst nicht aus dir. Das alles muss uns bewusst werden. Gott konnte den Menschen nur erlösen, indem Gott, der Sohn Gottes, der ewig beim Vater ist, dass der Mensch wird, dass er inkarniert, um das Getrenntsein in ihm selbst wieder zu verbinden, um durch die Natur, die er vom Vater vererbt, die menschliche Natur, die er vom Vater vererbt und die menschliche Natur, die er von Maria vererbt, um die zwei Naturen zu verbinden mit dem Zweck, dass die Verbindung wieder da ist und die eine getötet werden kann und die andere wieder zum Vorschein kommen kann, die Wahrheit wieder da ist und dann, dass der Mensch den Weg finden kann und gehen kann, der ihm verordnet ist, im Sieg über sich selbst, bis dieses Teil vernichtet ist. Das geht aber nur durch die Verbindung zu Gott. Und die hatte der Mensch, die konnte der Mensch von sich aus nicht mehr aufbauen. Deshalb musste der Sohn Gottes, es konnte kein Engel die Verbindung zu Gott aufbauen, es konnte niemand diesen Link wieder verbinden, außer Gott selbst. Und sicherlich werden wir noch in aller Ewigkeit darüber nachdenken, wie das alles war und wenn uns mehr Informationen zur Verfügung stehen eines Tages in seinem Reiche. Aber das, was wir jetzt verstehen können, ist uns ja offenbart, dass wir in uns selbst nie eine Möglichkeit haben, aus uns selbst unsere sündige Natur zu überwinden und wieder zurückzukehren zu Gott. Das geht nicht. Gott musste kommen in seinem Sohn und er musste die zwei verbinden, damit es eine Möglichkeit gibt, damit er uns vererbt, das, was er in seinem Leben getan hat. Und wir durch die Vererbung seines Geistes, seines Sieges, Sieger werden können in unserem Leben. Und wir haben gesehen, dass die Anfechtungen Jesu an der Stelle sind, wo alle Anfechtungen sind, nämlich an der Idee, bin ich von Gott abhängig oder bin ich nicht von Gott abhängig? Sehe ich, dass ich ein Geschöpf bin? Sehe ich, dass ich Notwendigkeit habe, von ihm zu nehmen? Oder sehe ich, dass ich von mir aus leben kann? Jesus wurde versucht wie Adam und er fiel nicht. Jesus wurde versucht, wie jeder andere Mensch auf dieser Erde versucht wurde und er fiel nicht. Und durch seinen Sieg kann ich und du ein Sieger werden und eines Tages mit ihm auf dem Berg Zion stehen, mit dem Lamm, das gesiegt hat. Und als Sieger dastehen über uns selbst, über die sündige Natur, durch die Neugeburt, durch das Aufnehmen der göttlichen Natur, durch die Wiederherstellung der Verbindung zum Vater. Gott möge uns Gnade geben, diesen Plan der Erlösung zu verstehen, zu vertiefen, unser Herz mit ihm zu beschäftigen, damit wir nicht den Sieg eines Tages verpassen. Amen.